Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Land im Freudentaumel. Spanien feiert seine Fußballnationalmannschaft nach dem Sieg bei der Weltmeisterschaft. Mit einem späten 1:0 gegen Argentinien hat die Furia Roja den Titel zum zweiten Mal nach Spanien geholt. Mehr dazu später in der Sendung. Doch zunächst zu der Frage, wer die Nachfolge von Unionsfraktionschef Spahn antritt. Darüber berieten heute Präsidium und Vorstand der CDU. Eine Entscheidung wurde noch nicht bekannt, aber ein Termin am 29. Juli soll die Fraktion abstimmen. Dafür müssen die Abgeordneten aus dem Urlaub zurückkommen. Und Bundeskanzler Merz hatte nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht auch eine Regierungsumbildung gibt.
Wort und grußlos vorbei an den Kameras. Kanzleramtsminister Frei gilt als einer der Favoriten für die Nachfolge von Spahn als Unionsfraktionschef. Auf Namen festlegen will sich heute aber keiner.
Bitte um Verständnis, dass ich mich zu Namen zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern kann. Zunächst mal warten wir den Vorschlag der Parteivorsitzenden ab, denn bei denen liegt das Vorschlagsrecht.
Die Stimmung in der Fraktion sei angespannt. Gesucht wird jemand, der Mehrheiten organisieren kann und in der Fraktion gut vernetzt ist. Die Personalie soll zügig geklärt werden. Daran haben auch die Wahlkämpfer in Ostdeutschland Interesse.
Für mich Erwartungshaltung im Wahlkampf ist, dass wir nicht permanent mit Themen aus Berlin unseren Wahlkampf überlagert sehen. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für Sachsen-Anhalt, sondern das gilt auch für die Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern und hier in Berlin auch.
Für die Nachfolge kursieren neben Kanzleramtschef Frei einige weitere Namen, bekanntere und unbekanntere. Manche würden zu einer Kabinettsumbildung führen. So wird auch Gesundheitsministerin Waken gehandelt, Vorsitzende der Frauenunion. Für sie spreche, dass sie sich bei der Gesundheitsreform als Managerin bewiesen habe. Eine ungewöhnliche Wahl wäre Innenminister Dobrindt. Ungewöhnlich, weil er von der kleinen Schwesterpartei CSU kommt, die traditionell nicht den Vorsitzenden der Unionsfraktion stellt. Spahn selbst wird im Politikbetrieb wohl erhalten bleiben, als einfacher Abgeordneter im Bundestag.
Und damit zu Markus Preis in Berlin. Zeichnet sich denn schon eine Lösung bei der Suche nach einem Nachfolger ab?
Die Grundsatzfrage für den Kanzler ist, sucht er jetzt nur in Anführungszeichen einen Ersatz für Jens Spahn oder nutzt er die Gelegenheit, auch die Regierung umzubauen? Merz muss sich dazu auch selbst ehrlich machen, mit welchem Minister oder welcher Ministerin ist er zufrieden und mit welchem nicht. Und diese Überlegung, die geht sicher schon beim Top-Kandidaten für die Spahn-Nachfolge los, bei Kanzleramtsminister Thorsten Frei. Der war früher eine zentrale Figur in der Unionsfraktion. Und er wird da auch immer noch sehr geschätzt, allerdings als begnadeter Kanzleramtsminister, als jemand, der effizient die Strippen zieht. Ich sage das mal ganz vorsichtig, da ist er hier in Berlin nicht unbedingt bekannt. Merz könnte also zum Beispiel ihn als Nachfolger von Spahn in den Bundestag schicken und sich einen neuen Kanzleramtschef suchen. Und je nachdem, wer das dann wird, gibt es nochmal Wechselmöglichkeiten.
In der CDU gibt es ja einen weiteren ähnlich gelagerten Fall wie den von Jens Spahn, nämlich beim Drogenbeauftragten der Bundesregierung Hendrik Streeck. Wie wird dieser Fall in Berlin diskutiert?
Also die Bundesregierung wurde heute offen danach gefragt und ihre Antwort lautete, die beiden Fälle seien nicht vergleichbar. Erstens wisse man nichts über die genauen Umstände der Vaterschaft von Hendrik Streeck und zweitens habe der, und das ist vielleicht der wichtigste Unterschied, anders als Spahn auch nicht öffentlich ein Verbot von Leihmutterschaften gefordert. Deshalb sei, Zitat, kein Vorwurf der Doppelmoral zu erkennen. Abgeordnete hier sagen auch, Spahn war Fraktionschef. Der hatte also wirklich ein herausgehobenes Amt und das hat Streeck nicht. Wir haben heute auch direkt bei Hendrik Streeck nachgefragt. Die Antwort aus seinem Büro war ziemlich kurz. Es werde viel spekuliert, aber er werde sich, Zitat, zum Schutz des Kindes und der Privatsphäre nicht äußern.
Markus Preis in Berlin, vielen Dank. Die Sparpläne der Bundesregierung im Gesundheitswesen treffen auch die Krankenhäuser. Gerade kleinere Kommunen befürchten, dass dadurch ihr Krankenhaus unrentabel wird und schließen muss. Um solche Fälle zu vermeiden, hatte die Regierung den Bundesländern vor der Abstimmung über die Reform 550 Millionen Euro für die Kliniken zugesagt. Was mit diesem Geld erreicht werden kann, darüber beraten nun Landesregierungen und Kommunen. Heute Abend zum Beispiel in Baden-Württemberg.
Visite in der Neckar-Odenwald-Klinik in Mosbach. Eines von zwei Kreiskrankenhäusern im Landkreis. Dort leben etwa 150.000 Menschen im ländlichen Raum.
In den größeren Krankenhäusern, wo du nur noch eine Nummer bist und nie jemand das gleiche Gesicht siehst, keiner weiß, was mit dir los ist, da fühle ich mich nicht so besonders gut aufgehoben.
12 Millionen Euro betrug das Defizit der beiden Krankenhäuser 2025. Wegen des Krankenkassensparpakets müssen sie vor allem mehr Kosten für ihr Personal übernehmen. Das könnte das Minus verdoppeln, so die Betreiber. Mehr Kosten, die Landkreise bundesweit kaum noch auffangen können. Als Ausgleich hatte die Bundesregierung 550 Millionen Euro zugesichert. Trotzdem drohen Schließungen, sagt der Präsident des Deutschen Landkreistages.
Der Staat verpflichtet sich, den Menschen dann, wenn sie Hilfe brauchen, diese Hilfe auch zuteilwerden zu lassen. In erreichbarer Zeit und in erreichbarer Entfernung. Und dieses Sicherheitsversprechen steht gerade auf dem Spiel.
Doch braucht jeder Landkreis seine Kreisklinik, um dieses Sicherheitsversprechen einzulösen? Nein, sagen Gesundheitsökonomen. Weniger Krankenhäuser sorgen für eine qualitativ bessere Versorgung von Patienten.
Gerade in der Notfallsituation ist immer die Frage, ist es besser, ich komme schnell in ein Krankenhaus oder ich komme in ein gutes Krankenhaus? Und bei den typischen Notfällen, ob das jetzt Herzinfarkt ist, Schlaganfall, ist es besser, man ist 5 Minuten länger im RTW und kommt dann in ein Krankenhaus, dass das kann.
Für die Neckar-Odenwald-Kliniken könnte das Sparpaket am Ende die Schließung bedeuten. Auch wenn sich Mitarbeiter und Patienten erstmal dagegen stemmen werden.
Ins Ausland. Russland und die Ukraine melden wieder gegenseitige Angriffe mit Toten und Verletzten. Eine ukrainische Drohne traf einen Bus in der Grenzregion und tötete nach russischen Angaben 5 Menschen. Moskau und das Umland seien in der Nacht mit 400 Drohnen beschossen worden. Auch in der Ukraine wurden mindestens 5 Menschen getötet. Der Krieg dauert inzwischen seit mehr als 4 Jahren an. Wir müssen besser sein und das werden wir. Mit diesem Versprechen eines Kurswechsels hat der neue britische Premierminister Andy Burnham seine Amtszeit angetreten. Kurz zuvor hatte König Charles den früheren Bürgermeister von Manchester zum Nachfolger des glücklosen Keir Starmer ernannt. Burnham ist bereits der 7. Premier seit 2016, glaubt aber offensichtlich fest an eine lange Amtszeit. Mit einem 10-Jahres-Plan will er Großbritannien wieder in die Spur bringen.
Den Tag, an dem er neuer Premier wird, beginnt Andy Burnham bei einem Hilfsprojekt für Obdachlose. Später in seiner Antrittsrede wird er das Ende der Obdachlosigkeit zu seinem Ziel erklären. Doch zunächst der Buckingham-Palast. König Charles ernennt ihn offiziell zum Regierungschef. Der Ex-Bürgermeister von Manchester trägt den Spitznamen König des Nordens. Seine Antrittsrede vor der Downing Street ohne das sonst übliche Rednerpult. In den 80ern ist Großbritannien falsch abgebogen. Die politische Macht wurde zentralisiert, die wirtschaftliche Macht privatisiert und große Teile des Landes deindustrialisiert. Bis heute haben sie sich nicht erholt. Viele fühlen, dass es weiter abwärts geht. Sein Gegenrezept nennt er Manchesterism, nach der nordenglischen Stadt, die unter ihm einen Wirtschaftsboom erlebte. Gemeint ist das Zusammenspiel von Staat und Privatwirtschaft, aber auch mehr öffentliche Kontrolle über Wasserversorgung, Energie oder Wohnungsbau. Wir werden die Macht von hier wegnehmen und in jeden Winkel des Landes hineintragen, damit dort mehr erreicht werden kann. Damit schaffen wir eine neue Wirtschaft. Im ersten Schritt will der neue Premier morgen Sofortmaßnahmen gegen die hohen Lebenshaltungskosten vorstellen. Andy Burnham weiß, wie man neue Akzente setzt und viele verbinden große Hoffnung mit ihm. Seine Vision ist klar, jetzt muss er Details zur Umsetzung liefern. Die wichtigste Aufgabe für ihn und seine Labour-Partei ist es, die Rechtspopulisten von Reform UK zu stoppen, die in den Meinungsumfragen führen. Damit das gelingen kann, muss die Wirtschaft wachsen, aber daran ist auch schon sein Vorgänger gescheitert.
Gefälschte Markenkleidung, unsicheres Spielzeug und gefährliche Kosmetika. Wegen des Verkaufs illegaler Produkte hat die EU-Kommission eine Millionenstrafe gegen den Online-Marktplatz AliExpress verhängt. Das chinesische Unternehmen habe Waren über Wochen nicht ausreichend geprüft, aber auf der Plattform angeboten und soll dafür jetzt 550 Millionen Euro Strafe zahlen. AliExpress verkauft Produkte chinesischer Händler. Wichtigster Absatzmarkt ist die EU. Nach ihrem Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist die spanische Nationalmannschaft wieder zurück in der Heimat. Mit etwas Verspätung landete das Team am Nachmittag in Madrid. Nach einem offiziellen Empfang beim König und dem Regierungschef fährt gerade der große Siegerkorso durchs Zentrum. Dort haben sich bereits seit Stunden die Fans versammelt, um ihre Weltmeister zu feiern. So wie schon die ganze Nacht zuvor.
Endlose Euphorie. Madrid im Freudentaumel. Der Europameister nun auch Weltmeister. Für die Ekstase verantwortlich Ferran Torres. Der Stürmer vom FC Barcelona mit dem goldenen Tor in der 106. Minute. Wie 2010 gewinnt Spanien das Finale mit 1:0 nach Verlängerung.
Dieses Tor gehört nicht mir oder den 26 Spielern, es gehört letztlich den 47 Millionen Spaniern. Das Schicksal hat heute entschieden, dass wir gewinnen werden.
Das Finale ist auch eine große Inszenierung. In der ersten Halbzeitshow der WM-Geschichte treten Künstler wie Justin Bieber oder Shakira auf. Die Pause dauert so fast eine halbe Stunde. Pfiffe gibt es nach dem Spiel für FIFA-Chef Infantino und US-Präsident Trump, der sich bei seinem ersten und einzigen Stadionbesuch auch auf dem Siegerfoto der Mannschaft verewigt. Sportlich ist der Titel hochverdient. Spanien brilliert das gesamte Turnier offensiv wie defensiv. Eine weltmeisterliche Teamleistung.
Sie haben gezeigt, was es bedeutet, eine Mannschaft und eine Familie zu sein. Es sind herausragende Fußballer mit außergewöhnlichem Potenzial und Talent.
Superstar Lionel Messi verlässt die WM-Bühne ohne Happy End. Argentinien im Finale klar unterlegen, kann den Titel nicht verteidigen.
Es tut so weh. Es tut mir leid.
Ein schmerzhafter Abgang und die Heimkehr der Weltmeister. Am frühen Nachmittag landet das spanische Team samt Pokal in Madrid.
Ja, Christina Böker, wie ist die Stimmung in Madrid? Wie werden die Sieger empfangen?
Als erstes wurden sie vom spanischen König Felipe VI. Empfangen, bei ihm in der Residenz mit der Familie. Gruppenfoto mit sämtlichen Spielern in dunkelblauen Anzügen. Und dann sind sie von dort aus zum Regierungssitz des spanischen Ministerpräsidenten gefahren. Und ich glaube, sie werden jetzt gleich hier vorbeikommen. Denn jetzt kommt hier die Polizei vorbei. Sie sind jetzt mittlerweile mit ihrem Teambus unterwegs. Und wir stehen an der Straße. Auf der Tour durch die Stadt Madrid, wo schon ganz, ganz viele Leute auf die Menschen, 1 Million Menschen sind angekündigt.
Was bedeutet denn der WM-Titel für das Land?
Also erstmal, wir sehen es ja hier auch überall, rechts und links hinter mir, viel Freude über den ersehnten zweiten Stern auf dem Fußballtrikot ihrer Mannschaft, die sie ja auch feiern wollen. Aber zusätzlich könnte es auch so eine Art Stimmungsaufheller sein für die rechts-links polarisierte Gesellschaft in Spanien. Und darauf setzt womöglich der Ministerpräsident Sanchez, dessen linke Regierung unter Druck ist. Denn seine Partei, die PSOE, steht wegen Korruptionsskandalen unter Druck. Und da hofft man auf einen Aufheller. Aber ich glaube, heute überwiegt wirklich bei den Spanierinnen und Spaniern auf der Straße im ganzen Land Freude.
Ja, es war nicht zu überhören. Wir bitten, die Bildqualität zu entschuldigen. Vielen Dank, Christina Böker. Englands Fußballlegende Kevin Keegan ist tot. Er starb im Alter von 75 Jahren. Keegan war einer der ersten ausländischen Weltstars in der Bundesliga. Für den HSV ging der Stürmer von 1977 bis 1980 auf Torejagd. 1979 wurde er mit den Hamburgern deutscher Meister. Später wurde Keegan Trainer. Bei der EM 2000 betreute er das englische Nationalteam. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 21. Juli.
Zwischen einem Atlantikhoch und Tiefs über Nordosteuropa fließt kühlere Luft heran, in der Südwesthälfte dabei überwiegend freundlich, in der Nordosthälfte unbeständig. Und dort gibt's heute Nacht zunächst noch Schauer, später dann überall trocken und vielerorts auch sternenklar. Morgen erst überwiegend freundlich, am Nachmittag auch einige Quellwolken, die vor allem in der Mitte Schauer bringen. Den meisten Sonnenschein gibt's an der Ostsee und im Südwesten. In einigen Bergtälern heute Nacht nur einstellige Werte an der See, immerhin 15 oder 16 Grad. Und dort morgen um 20 Grad, vor allem an Rhein und Main dagegen sommerlich warm. Mittwoch breiten sich von Norden Schauer aus, dazu windig, im Süden bei Sonne und Wolken meist trocken. Auch in den folgenden Tagen im Norden und Osten eher unbeständig und teilweise windig, während vor allem Richtung Südwesten oft die Sonne scheint.
In den Tagesthemen heute gegen 23.10 Uhr mit Jörg Schönenborn berichten wir vom Höhepunkt der großen Fußballparty in Spanien. Außerdem besuchen wir einen 12-Jährigen, der mit Altglas Unternehmer werden will. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.